SWR 2 Leben.
Mai 2018. Vor meinem Zugfenster ziehen weite grüne Wälder vorbei. Aber ich bin so in Gedanken versunken, dass ich sie kaum wahrnehme.
Sandra Awad ist wenige Stunden zuvor auf dem internationalen Flughafen in Frankfurt gelandet. Jetzt sitzt sie im Intercity nach Münster, wo sie auf Einladung des Katholikentags sprechen wird.
Bin ich wirklich in Deutschland? Bin ich wirklich weg vom Krieg? 1000 Meilen davon entfernt? Wenn das wirklich wahr ist, warum fühle ich mich dann innerlich so gestresst?
Sandra kommt aus Syrien, dem Land, in dem seit über 8 Jahren Krieg herrscht. Mit ihrem Mann und ihren 2 Kindern lebt sie in Damaskus, wo sie seit einigen Jahren für die Caritas arbeitet.
Vermutlich liegt es daran, dass die ständige innere Unruhe längst zu meinem Alltag gehört. Dass ich mich schon so sehr an das Leben im Krieg gewöhnt habe. An die langen, dunklen Stunden ohne Strom. An das stundenlange Anstehen für ein paar Liter Benzin. An die Preise, die Tag für Tag steigen. Und an die Löhne, die Tag für Tag an Wert verlieren. An die ständigen Abschiede von uns geliebten Menschen und an das tägliche Ringen, wenn wir uns fragen, sollen wir unsere Kinder heute zur Schule schicken oder ist es zu gefährlich?
Diese Zeilen notiert Sandra Awad später über ihre Ankunft in Deutschland, wo sie auf dem Katholikentag über die Lage in Syrien und die Arbeit der Caritas berichten soll. Die für Syrien zuständige Referentin bei Caritas International hat Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, damit Sandra ein Visum bekommt. Ich habe den Auftrag, die Veranstaltungen mit ihr zu moderieren. Sandra soll sich, wird mir hinter vorgehaltener Hand gesagt, während ihres Aufenthaltes auch ein bisschen erholen. Das, wird sich herausstellen, ist der schwierigere Teil meiner Aufgabe.
Ich sah erneut aus dem Fenster und versuchte, mich auf die Anmut dieser grünen Wälder zu konzentrieren. Als könnte ich mich selbst zwingen, die Schönheit der Natur draußen wahrzunehmen, um mich zu vergewissern, dass ich dem Teufelskreis des Krieges wirklich entkommen war. Aber ich war ihm ja nicht entkommen. Ich steckte immer noch ganz tief in ihm fest.
Im holzvertäfelten Frühstücksraum unserer Unterkunft in Münster treffe ich Sandra zum ersten Mal persönlich. Die zerbrechlich wirkende Frau, die mir zur Begrüßung fast schüchtern ihre Hand entgegenstreckt, will zunächst nicht in das Bild der furchtlosen Caritas-Mitarbeiterin passen, das ich mir im Vorfeld von ihr gemacht habe. Wir führen ein klassisches Vorgespräch. Ich erkläre, wie alles ablaufen wird, stelle weiter Fragen, mache mir Notizen. Eine Frage, die ich nicht stelle, weil ich sie zu persönlich, zu unprofessionell und in gewisser Weise auch einfach unangebracht finde, geht mir dabei trotzdem nicht aus dem Kopf. Wie hält man das eigentlich aus? So viele Jahre Krieg. Als wir 20 Minuten zu früh den Seminarraum der Universität erreichen, in dem das mit ihr angekündigte Gespräch stattfinden wird, sind dort bereits alle Plätze belegt.
We as Caritas team, we are part of this tired Syrian society.
Als Caritas Team sind wir Teil dieser müden syrischen Gesellschaft. Auch wir haben unsere Probleme. Einige von uns wurden vertrieben, einige von uns sind arm geworden. Einige von uns haben den Brotverdiener der Familie verloren.
Under big pressure.
Wir stehen unter enormem Druck, denn gleichzeitig haben wir mit all den traurigen Geschichten der Menschen zu tun, die uns um Hilfe bitten. Das ist eine große Herausforderung für uns. Weiterhin in der Lage zu sein, zu helfen, obwohl wir selbst erschöpft sind.
Meine Sorge, ob diese zerbrechlich wirkende Frau in der Lage sein würde, vor so vielen Menschen über das tragische Schicksal ihres Landes zu sprechen, erweist sich als unbegründet. Sandra ist, wie sich schnell herausstellt, hier, um zu sprechen. Sie will gehört werden.
Wir leben alle in einer schwierigen Situation. Wenn du in deinem Haus geblieben bist, heißt das nicht, dass du nicht leidest. Du bist mit den gleichen Problemen, der gleichen Armut konfrontiert. Und dann die sozialen Probleme, in den Notunterkünften zum Beispiel. Wie ich schon erwähnt habe, nutzen sie Schulgebäude dafür. Dort leben manchmal 3 Familien in einem kleinen Klassenzimmer, nur durch einen Vorhang voneinander getrennt. Das schafft Probleme.
which cause a lot of social problems between them.
Auch in den Gastfamilien, die Flüchtlinge aufgenommen haben. Sie beherbergen die Flüchtlinge ja nicht für ein oder zwei Wochen, sondern über mehrere Jahre. Viele Familien teilen sich eine Wohnung mit anderen, um die hohen Mieten bezahlen zu können. Das führt natürlich zu Spannungen.
Die Veranstaltungen mit Sandra Awad von der Caritas Syrien finden an drei aufeinanderfolgenden Tagen statt und müssen auch am dritten Tag noch wegen Überfüllung geschlossen werden. Journalisten möchten im Anschluss Interviews mit ihr machen. Man will sie zusätzlich auf diversen Bühnen haben. Sandra wird nichts davon absagen. Sie will sich nicht schonen. Sie will erzählen, was dieser Krieg mit seiner Bevölkerung macht, wie er sie innerlich aushöhlt, wie die ständige Angst ihre Seelen zerbröselt, die Armut die Gesellschaft zersetzt.
Wir fühlen uns in Syrien, als lebten wir in einem Dampfdruckkochtopf. Jeden Tag dieser Druck, der auf uns lastet. Sie kämpfen um die einfachsten Dinge. Öl, um zu heizen, oder alternative Stromquellen. Weil die meiste Zeit hatten wir in den vergangenen Jahren keinen Strom. Und das Schlimmste ist die ständige Unsicherheit. Wenn du morgens zur Arbeit gehst, weißt du nicht, ob du zurückkommen wirst, ob du deine Kinder wiedersehen wirst oder nicht. Du weißt nicht, ob du diesen oder lieber den anderen Weg nehmen sollst, um Granateinschläge zu vermeiden. Es ist wirklich so, als würden wir in einem Dampfdruckkochtopf leben.
Beim Abendessen kichern wir vor lauter Erschöpfung albern über den Ausdruck Living in a Pressure Cooker, Leben im Dampfdruckkochtopf. Bis Sandra sich zurücklehnt und sagt, es ist so herrlich, wenn die Luft so gar nicht nach Bomben riecht und uns anderen das Lachen augenblicklich im Hals stecken bleibt. Am dritten und letzten Tag wird Sandra überraschend zu einer weiteren Veranstaltung in einer Kneipe eingeladen. Ein professionelles Moderatoren-Duo führt durch den Abend, es gibt arabische Live-Musik und das dazu passende Essen. Nur Sandra mit ihrem Krieg, über den sie berichten soll, mag nicht so recht zum entspannten Ambiente passen. Als die Moderatoren sie das erste Mal auf die Bühne bitten, wirkt Sandra wieder so zerbrechlich und schutzlos wie bei unserer ersten Begegnung. Und ich mache mir Vorwürfe. Ich hätte ihr abraten, ihr diesen zusätzlichen Termin ausreden sollen. Und dann macht Sandra etwas, womit niemand rechnet. Sie geht hinüber zu den Musikern, spricht mit ihnen, nimmt sich ein Mikrofon und fängt an zu singen. Kurz habe ich den Gedanken, sie ist zu müde, zu kaputt, sie realisiert nicht, was sie tut. Aber wie ich viel später in ihren Texten lesen werde, weiß sie dabei ganz genau, was sie tut.
Ich musste nach Dingen suchen, die mir in den erdrückenden Jahren dieses Krieges helfen zu atmen. Damit ich die verschlossenen Fenster meiner Seele wiederentdecken und öffnen konnte, um Licht und etwas frische Luft hereinzulassen. Ich musste etwas finden, um mit der Dunkelheit und Trauer fertig zu werden, die dadurch entstand, dass ich mich ständig von meinen Liebsten verabschieden musste, einer nach dem anderen. Ich musste nach Wegen suchen, meiner erschöpften Seele etwas Freude zu bereiten. Viele um mich herum wunderten sich. Gesangsunterricht mit 40 Jahren? Während Krieg das Land verschlingt? Aber ich fand, 5 Jahre lang Enttäuschung, das reicht. Ich will leben. Ich will singen.
Der Katholikentag mitsamt seinen über 1000 Veranstaltungen ist zu Ende und Sandra und ich fahren gemeinsam mit dem Zug von Münster zurück nach Freiburg. Dort, in der Zentrale des Deutschen Caritasverbandes, erwarten sie diverse Schulungen, Planungsgespräche und ja, offenbar endlich auch ein bisschen Freizeit.
Andrea, we are now in a restaurant with Nicole, having fun. I wish you were here with us.
Am Tag vor ihrer Abreise treffen wir uns noch einmal. Wir gehen in einen Supermarkt, um dort Inliner für ihre Kinder zu kaufen. Dann sind ihre Ferien vom Krieg zu Ende und Sandra steigt in Frankfurt wieder in ein Flugzeug nach Beirut. Von dort wird ein Taxi sie zurück nach Damaskus bringen. Es ist ein ganz gewöhnlicher Donnerstagabend im Mai. Mein Mann und ich planen gerade unseren Sommertrip durch Irland, als mich ihre Nachricht erreicht, dass sie wieder gut in Damaskus angekommen ist. Das mitgeschickte Video zeigt, wie ihre Kinder gerade die Rollschuhe auspacken.
I just want to tell you that I arrived safely home. Everything went well.
Weißt du, Andrea, das war für mich wirklich eine große Freude zu sehen, wie viele Leute jeden Tag kamen, um uns zuzuhören. Das hat mich bestärkt. Und ich bin mit sehr viel Hoffnung hierher zurückgekehrt.
In den folgenden Monaten gibt es in den Nachrichten mal mehr und mal weniger grausame Neuigkeiten aus Syrien. Im September berichten einige Medien über erneute Explosionen in Damaskus. Dann eskalieren die Kämpfe im Osten, danach wieder im Norden. Die Welt dreht sich weiter. Und genauso selbstverständlich hat es den Anschein, geht auch dieser Krieg einfach weiter. Jedes Mal, wenn mein Blick vom Schreibtisch aus übers Regal wandert und an der kleinen Holzschatulle hängen bleibt, ein Mitbringsel aus Damaskus, das Sandra mir zum Abschied geschenkt hat, frage ich mich, ob ihre Kinder überhaupt schon einmal die Gelegenheit hatten, die neuen Inliner auszuprobieren. Und ist auch die Frage wieder da, die ich mich nicht zu stellen getraut habe. Sandra, wie hältst du, wie hält eine Mutter das aus? Was sich im ersten Moment surreal anfühlte, dass sie wieder zurück in Damaskus ist, mitten im Krieg, während ich in die Ferien fahre, wird während der kommenden Monate, in denen wir lose Kontakt halten, zur Normalität. Mal schickt sie mir den Link zu einer Reportage, die sie über einen Projektbesuch im lange umkämpften Ruta geschrieben hat, mal die Kontaktdaten eines Frauenchors, der auf Einladung der UNESCO ein Konzert in Brüssel geben wird, über das ich berichten möchte.
Hi Andrea, how are you? I really miss you.
Kurz vor Weihnachten erhalte ich von Sandra eine E-Mail, die einen Download-Link enthält.
Andrea, I sent you the contact person, so you can ask her for all the links.
Ohne zu überlegen, drücke ich auf den Herunterladen-Button und bereue es kurz, als mir auffällt, um wie viele Dokumente es sich handelt. Es dauert einen Moment, bis ich begreife, was für einen Schatz ich mir da gerade auf den Computer lade. Es sind nämlich, wie sich herausstellt, Sandras Tagebuchaufzeichnungen und Notizen aus den zurückliegenden Jahren, in denen sie über sich und diesen Krieg reflektiert. Die Ordner enthalten Beobachtungen während ihrer Arbeit, Szenen aus ihrem privaten Familienalltag, auch Gedichte sind darunter. Ursprünglich auf Arabisch geschrieben, hat ein Freund von ihr sie ins Englische übersetzt, sodass auch ich sie jetzt lesen kann.
Meine Kinder, ich habe keinen europäischen Pass, auch keinen amerikanischen oder kanadischen und auch keinen australischen. Ich habe nur diese Flagge mit zwei grünen Sternen, die ich euch als Identität präsentieren kann. In der Hoffnung, dass ihr darunter Schatten und Geborgenheit findet und dass sie euch etwas von ihrem Reichtum und ihrer Liebe abgibt. Meine Kinder, es ist wahr, dass unser Land erschöpft ist und durch diesen Krieg vielleicht sterben muss. Aber es bleibt für mich und für euch ein Weg, auf dem wir jeden Tag zusammengehen. Meine Vergangenheit, meine Gegenwart, meine Zukunft.
Vor dem Krieg hat Sandra funktioniert. Sie hat ihre kleine Tochter gewaschen, die Eltern versorgt, die Wohnung geputzt, ihrem Mann das Essen gekocht und bei der kanadischen Botschaft gearbeitet. Im Krieg hat Sandra weiter funktioniert, nur jetzt mit zwei Kindern und unter sich drastisch verschlechternden Bedingungen. Als Botschaftsmitarbeiterin hätte sie vielleicht Chancen auf ein Visum gehabt, aber sie kann doch ihre Eltern nicht allein lassen. Sie ist die älteste von vier Töchtern. Zwei ihrer Geschwister leben bereits im Ausland. Durch den Krieg ist noch eine dritte fortgegangen. Wenn sie jetzt auch noch geht, entreißt sie dann nicht nur sich, sondern auch ihren Geschwistern die Familienbasis in Damaskus? Dann, so ihre Sorge, würden ihre Kinder ohne jeden Bezug zu der Stadt aufwachsen, die sie doch so sehr liebt. Also wäscht sie weiter ihre Kinder, auch wenn es dafür immer häufiger kein Wasser gibt. Sie kocht und kümmert sich um die Eltern. Ihr Vater stirbt nach längerer Krankheit und sie hat jetzt ständig Angst. Angst vor Granaten, Angst vor der um sich greifenden Armut. Sie hat Glück im Unglück. Die Botschaft schließt und die studierte Juristin findet eine Anstellung als Kommunikationsbeauftragte der Caritas. Das bedeutet, sie hat einen Job. Dafür wird sie fortan aber noch viel drastischer mit dem Elend konfrontiert, das dieser Krieg pausenlos produziert.
Gestern habe ich eine vertriebene Familie besucht, die in einem Rohbau ohne Fenster und Türen untergekommen ist. Mary, habe ich die Mutter gefragt. Gab es schon mal einen Tag, an dem du kein Essen für deine Kinder hattest? Einen Tag, fragt sie zurück. Du meinst, viele Tage. Und? Fragte ich weiter. Wie kommen deine Kinder an solchen Tagen zurecht? Sie jammern, sagt sie. Sie weinen nachts und sie können einfach nicht einschlafen. Und was tust du dann, frage ich. Ich verspreche ihnen was, antwortete sie. Ich verspreche dauernd was. Und was versprichst du ihnen, fragte ich. Dass ich ihnen morgen, wenn ich Geld habe, Kekse, Schokolade und Bonbons kaufen werde, antwortete sie. Dann schlafen sie und träumen von köstlichem Essen und ich schlafe auch und hoffe, dass morgen ein besserer Tag wird. Morgen wird ein besserer Tag, sagte ich und bemühte mich, hoffnungsvoll zu lächeln. Natürlich, sagte die Mutter beharrlich, aber natürlich, morgen wird alles besser.
Singen und Schreiben werden zu Sandra Awads ganz persönlicher Strategie, um mit diesem Krieg fertig zu werden. Sie schreibt eine syrische Variante von J'ai quitté mon pays, dem einst für Algerien komponierten Klassiker von Enrico Massimo. Und sie schreibt an, gegen die Zweifel, ob die Entscheidung nicht zu fliehen die richtige war. Und gegen die Angst, zum Beispiel indem sie sich fiktiv mit einer Mörsergranate unterhält.
Dialog mit einer Mörsergranate. Hey du, Mörsergranate. Ich versuche dich zu verstehen. Aber was soll das sein, was du da machst? Ist das eine Strategie, um uns alle aus dem Land zu werfen? Weißt du denn nicht, dass nach 7 Jahren Krieg alle, die gehen wollten und es auch konnten, längst gegangen sind? Oder ist das eine Strategie der Rache? Aber an wem, Mörsergranate, willst du dich rächen? An den Kindern, die nichts vom Krieg der Erwachsenen verstehen? An den jungen Menschen, die noch nicht reif genug sind, um zu begreifen, was um sie herum passiert? An den verlassenen alten Menschen, an den Müttern, die ihr Leben zum Aufziehen ihrer Kinder opfern? Eine Sache solltest du wissen, du Narr. Wenn du fällst, erzählst du uns nichts über die Unterschiede zwischen diesem und jenem. Und dein Schmerz trifft alle. Ob sie für oder gegen das Regime sind, Gläubige oder Atheisten. Und noch etwas möchte ich dir mitteilen, Mörsergranate. Ich habe aufgehört, auf den Tag zu warten, an dem dieser Krieg endet. Ich bin nämlich viel zu sehr beschäftigt damit, in den Untiefen dieses Krieges zu leben.
Mal sind es nachdenkliche, traurige Notate, in denen Sandra erzählt, wie es sich anfühlt, wenn alle gehen und man selbst zurückbleibt. Mal humorvoll, ironisch geschriebene Episoden aus dem Kriegsalltag. Zum Beispiel, wenn die Männer in der Nachbarschaft beim morgendlichen Versuch, ihren Frauen Wasser in die jeweiligen Wohnungen zu pumpen, durch ein kleines Missverständnis miteinander in Streit geraten. Oder wenn ihr 6-jähriger Sohn, ausgerechnet vor dem Einschlafen, mit der Frage um die Ecke kommt, wer eigentlich diesen Krieg angefangen hat.
Mami, weißt du noch, wie Marisa vor einiger Zeit zu Jesus gebetet hat und ihn darum bat, diesen Krieg zu beenden, damit sie wieder wie früher mit ihren Freundinnen ins Einkaufszentrum gehen kann? Hat sie wirklich dafür gebetet, fragte ich. Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Doch, das hat sie. Weiß sie denn nicht, dass Jesus diesen Krieg nicht beenden kann? Kann er das nicht? Fragte ich überrascht. Natürlich kann er das nicht, antwortete er. Er wurde ja gekreuzigt. Wer könnte es dann? Fragte ich. Ich weiß es nicht, sagte er. Wer hat denn diesen Krieg überhaupt angefangen? Einige Leute, sagte ich. Aber warum, Mami? Warum haben sie denn angefangen? Ich fühlte mich unwohl. Wie sollte ich meinem Sohn in einfachen Worten von der Hässlichkeit dieses Krieges erzählen? Also sagte ich, sie haben diesen Krieg angefangen, weil keine Liebe mehr in ihren Herzen ist. Was hältst du davon, wenn wir Jesus bitten, dass er Liebe in ihre Herzen sät, damit das Kämpfen aufhört? Glaubst du nicht, dass Jesus zumindest das tun könnte? Ja, das schon. Ja, das kann er. Okay, und was ist mit... Himmel nochmal, Maurice, unterbrach ich ihn. Schlaf jetzt. Du hast morgen Schule.
Überall scheint zwischen den Zeilen ihr Wunsch durch, davon zu erzählen, dass Syrien nicht nur Krieg und Gewalt ist. Und ihr ungebrochen fester Wille, ihren Kindern die Schönheit ihres Landes nicht vorzuenthalten.
Ich lockte mich morgens auf Facebook ein, um herauszufinden, an welchen Plätzen wieder Mörsergranaten einschlugen. Als ich nach einem schnellen Überblick keine Anzeichen von Gefahr witterte, sagte ich zu meinen zwei Kindern, »Okay, Kinder, wir gehen zum Al-Hamidiyya-Markt.« Wir haben uns angezogen, als würden wir auf Entdeckungsreise gehen. Der Hauch von Abenteuer lag in der Luft. Sie trugen ihre Sonnencapes, ihre bequemen Schuhe und zwei kleine Rucksäcke auf ihren Rücken. In jedem befand sich eine Flasche Wasser, ein paar Snacks und dann zogen wir los.
Heute, ziemlich genau ein Jahr nach Sandras Besuch in Deutschland, sieht es so aus, als könnte der Krieg in Syrien nach der unfassbar langen Zeit von über 8 Jahren vielleicht bald zu seinem Ende kommen. Die Frage, was nach diesem Krieg kommt, hat Sandra auch schon in Münster beschäftigt. Als ein Zuhörer die Frage stellte, welche Perspektiven sie für den Wiederaufbau sehe, antwortete sie:
When the war ends, I'm not concerned about reconstruction.
Wenn der Krieg endet, mache ich mir keine Sorgen um den Wiederaufbau der Häuser.
The big distance between Syrians now.
Ich mache mir Sorgen über die große Spaltung der Gesellschaft, über die Menschen, die wirklich am Ende ihrer Kräfte sind. Psychologisch, finanziell, eigentlich in allen Aspekten.
In all the aspects. So, I feel that as Caritas, we have to do something.
Wir als Caritas müssen mit daran arbeiten, die Menschen zu versöhnen und wieder zusammenzubringen. Wir müssen psychosoziale Unterstützung anbieten, weil das sehr viele Menschen in Syrien derzeit dringend brauchen.
Vor ein paar Tagen hat Sandra mir ihren ersten selbst komponierten Kindersong geschickt. Es ist ihre Art, durchzuhalten, nicht aufzugeben. Ob ihr Einsatz eines Tages belohnt werden wird, vermag heute niemand zu sagen. Erst recht nicht, wie ihre Kinder später einmal darüber urteilen werden. Euch beiden, mir unbekannten Kindern, möchte ich deshalb hier und jetzt und heute sagen, es war mir eine große Ehre, eure Mutter Sandra kennenzulernen. Ich verneige mich vor Sandras Mut, vor ihrer inneren Kraft und vor ihrem unerschütterlichen Willen, euch beide mit offenem Herzen durch diesen abscheulichen Krieg zu bringen. Ich verneige mich vor ihrer wunderbaren Stimme und vor der Poesie in ihrer 200 Seiten langen Antwort, mit der sie mir viel mehr als meine nie gestellte Frage beantwortet hat. Und von der ich mir wünsche, dass irgendwann auch andere sie werden lesen können.